Im Großen und Ganzen geht es darum, ein Modell zu erstellen, wie der Name schon sagt, über alle möglichen denkbaren oder beziehungsweise die Angriffsrichtungen, die man so entdeckt hat, über die man so nachgegrübelt hat, die mal aufzuschlüsseln, Gegenmaßnahmen auszubuchstabieren und die Umsetzung davon zu planen. Und das idealerweise nicht nur einmal, sondern immer wieder, weil sich die Gefahrenlage natürlich ändert, weil sich die Software verändert im Laufe des Entwicklungsprozesses.
Talks at Tech at Spree, unser Podcast für alles rund um die Softwareentwicklung.
Das Thema heute ist Threat Modeling. Ich bin Frederik Struß, ich bin seit 8 Jahren Entwickler bei der Tech at Spree Fullstack und habe 2 meiner Kollegen dabei. Könnt ihr euch gerne vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Thomas Popp. Ich bin auch Fullstack-Entwickler, auch schon seit vielen Jahren bei der Tech at Spree. Und war jetzt in diversen Projekten bei der Einführung und Durchführung von Threat Models oder Bedrohungsmodellen dabei.
Ja, hallo, und ich bin Emanuel Sims, auch schon lange bei der Tech at Spree. Leite hier das Kompetenzzentrum für Zuverlässigkeit und Sicherheit. Und da passt das natürlich voll rein, das Thema. Habe auch in der Praxis schon einige Threat Modelle mitgestaltet über die letzten Jahre hin.
Ja, herzlich willkommen. Ja, ich würde sagen, dann steigen wir auch schon gleich ein. Natürlich, die initiale Frage, die man sich natürlich stellt, ist, was ist Threat Modeling und wofür braucht man das?
Die Geschichte vom Threat Modeling nachzuzeichnen ist nicht so einfach, weil natürlich seit Software entwickelt wird, gucken sich Softwareentwickler an, wo sind irgendwie Probleme, wo kann die kaputt gehen, wo kann die kaputt gemacht werden, was sind so Angriffsvektoren. Und der Begriff Threat Modeling ist aber, glaube ich, ein bisschen jünger. Der spukt zwar auch schon eine ganze Weile durch die Geschichte der Softwareentwicklung, aber ich würde sagen, so ein bisschen der Kickoff war das Threat Modeling Manifesto, was vor ein paar Jahren veröffentlicht wurde von ein paar Software-Sicherheits-Architekten. Die haben sich zusammengesetzt in so einer Reihe von Workshops und haben da dieses Manifest zusammengeschrieben. Das Manifest kann man sich online anschauen, wenn man danach sucht, findet man das schnell. Und das ist erstaunlich kurz und erstaunlich allgemein. Deshalb ist es immer noch schwierig, das genau abzugrenzen von so einer allgemeinen Suche nach Gefahrenquellen und Angriffsmöglichkeiten, Sicherheitslücken.
Ja, ich kenne Threat Modeling, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, ist das so eingeführt worden, dass es klassisch aus dem so Bereich von Sicherheitsbehörden, Militär und so kommt, weil die haben sich ja auch, das ist ja quasi deren Aufgabe, sich damit zu beschäftigen, wie beschütze ich was, wovor muss ich das beschützen und so weiter und so fort. Das fällt mir noch als Kontext ein, also tatsächlich die Historie, dass man sich so Gedanken darüber macht und auch manche von den Methoden sind tatsächlich so richtig alt. Aber in der Software ist natürlich schon nochmal eine ganz schön andere Geschichte.
Okay, und über das Manifest haben wir ganz kurz geredet. Und dass es noch weiterhin schwierig ist, aber was gehört denn da jetzt zu? Also, wie stelle ich mir das vor? Ich setze mich jetzt hin und gucke mir meine Software an und entscheide, was ich finde. Und wie genau machen wir das?
Genau, also im Großen und Ganzen geht es darum, ein Modell zu erstellen, wie der Name schon sagt, über alle möglichen denkbaren oder beziehungsweise die Angriffsrichtungen, die man so entdeckt hat, über die man so nachgegrübelt hat, die mal aufzuschlüsseln, Gegenmaßnahmen auszubuchstabieren und die Umsetzung davon zu planen. Genau, und das idealerweise nicht nur einmal, sondern immer wieder, weil sich die Gefahrenlage natürlich ändert, weil sich die Software verändert im Laufe des Entwicklungsprozesses. Genau, und dieses dieses Manifesto selbst gibt sehr wenig vor. Das ist sehr abstrakt. Da stehen vor allem eher so, ich sag mal so, handwerkliche, allgemeinen, also Zielstellungen und wir fast eher von der Philosophie reden. Genau. Und da gehören eine ganze Reihe von Punkten dazu. Also zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass das ganze Entwicklungsteam sich damit beschäftigt. Im Gegensatz zu dem, wie es vielleicht vorher gelebt wurde, dass es so einen Experten oder eine Expertin gab, die sich dann immer die Security angeguckt hat oder sogar noch outgesourced war und irgendjemand anderes dann immer sich die Security angeguckt hat, so dass die Entwicklerinnen und Entwickler halt Fehler gemacht haben, die sie nicht machen, wenn sie sich stärker damit beschäftigen würden und dass es ein gemeinsamer Prozess ist. Das ist zum Beispiel so ein ganz wichtiger Punkt in diesem Manifest.
Ja, den finde ich wahnsinnig wichtig, weil ich das auch schon erlebt habe, dass dann Security von Leuten, die eigentlich relativ weit weg vom Projekt waren, gemacht wurden. Und die haben auch gesagt, sie machen Bedrohungsanalyse und die haben sich natürlich Gedanken gemacht, woher können Bedrohungen kommen. Aber der Rückfluss in den Projektalltag war derart gering, dass der Mehrwert manchmal hatte ich das Gefühl, eher so auf Papier am Ende endete und nicht tatsächlich in der Software.
Ja, Papier ist ein gutes Stichwort. So eine andere Art, an Security ranzugehen, ist diese, ich nenne sie mal Checkbox-Compliance, also dass man quasi so eine Liste von Sachen hat, die man abhakt und dann ist die Software offiziell sicher. Das ist auch eine Art und Weise, wie lange da rangegangen wird und immer noch rangegangen wird. Ich will das auch gar nicht schlecht reden, weil das hilft, eine Übersicht zu haben, das hilft irgendwie, Sachen nicht hinten runterfallen zu lassen, die man vielleicht nicht im Schirm hat. Es artet aber in so eine Bürokratie aus, die dann wenig Freiraum lässt für so einen kreativen Problemfindungsprozess, weil wenn man sich anguckt, wie Hacken funktioniert, das hat immer ganz viel mit Kreativität und Spielen zu tun. Also wo findet man Komponenten, wo findet man Teile des Systems, die nicht genauso funktionieren, wie sie streng genommen funktionieren müssten? Wie kann man das aufhebeln? Wie kann man Sachen nutzen für Zwecke, für die sie überhaupt nicht gedacht sind, um irgendwie die Sicherheit von dem System zu kompromittieren? Und als Sicherheitsforscher oder Forscherin oder als Entwickler muss man natürlich genau so ähnlich denken, um genau diese diese Einfallstore zu finden und zu beheben. Und genau, deshalb ist es, glaube ich, auch ein starkes Anliegen von diesem Manifest zu sagen, weg von diesem Abhaken von Sachen und hin zu zum kreativen gemeinsamen Prozess.
Ich fand das ganz interessant, wie du gerade gesagt hast, die Angreifer, die haben diese kreative Freiheit und können da aus dem Vollen schöpfen. Und das klingt ja fast, als würde man sich quasi künstlich limitieren, wenn man sich da auf total starre Prozesse einlässt. Finde ich einen interessanten Gedanken.
Mhm.
Ich kenne ja auch noch so diese Welt, wo das plötzlich aufkam, IT-Sicherheit ist irgendwie wichtig. Wir haben gemerkt, es gab so IT-Angriffe, die total dumm gelaufen sind. Also jetzt nicht für den Angreifer, sondern für die Betroffenen, für die Opfer. Und dann musste man irgendwie so IT-Sicherheit machen und dann wussten Leute auch gar nicht so richtig, was sie machen. Und dann haben sie einfach mal irgendwo TLS eingeschaltet oder irgendwo ein Passwort gemacht oder so, aber haben sich nicht systematisch Gedanken gemacht, was kann denn eigentlich schiefgehen? Und dann hatte man so auf dem Papier IT-Sicherheit, aber oft nicht da, wo man es brauchte, dafür dann an anderer Stelle. Und ich glaube, da hilft das schon, wenn man sich so ein bisschen Gedanken macht, auch von der Fachlichkeit her. Also was habe ich denn eigentlich für Werte, wo andere Leute daran interessiert sein könnten hier? Und die muss ich dann vielleicht schützen, aber ich muss vielleicht andere Sachen nicht so sehr schützen.
Ja, genau. Fachlichkeiten sind zum Beispiel auch so eine wichtige Sache, auch vielleicht auch im Sinne des Manifests, dass man möglichst alle relevanten Stakeholder auch mit einbindet in diese Bedrohungsfindungsanalyse. Also natürlich jetzt nicht alle Nutzer oder so, aber die Entwickler haben halt eine sehr technische Perspektive auf das Problem. Die wissen im Zweifelsfall nicht, welche Benutzergruppen arbeiten überhaupt mit dem System. Was könnten Motivationen von denen sein? Auch manchmal ganz dumme Motivationen wie Faulheit oder sowas. Also ein System nicht so zu benutzen, wie es gedacht ist, weil es ist halt Arbeit und man macht es lieber anders und dadurch öffnen sich vielleicht ganz neue Angriffsvektoren oder Datenschutzproblematiken, die man sonst nicht auf dem Schirm hat. Genau, und deshalb ist es total wichtig, da möglichst verschiedene Perspektiven ranzubringen, fachliche und technische. Genau.
Ist das dann auch ein Punkt für den Threat Modeling Ansatz im Gegensatz im Gegensatz zu den Experten, dass man halt mehr, wie gesagt, viele Hände, schnelles Ende, da gibt's ja den Spruch, dass man halt, das Wissen von allen einsammelt. Ich kann mir vorstellen, dass mit dem Security-Experten-Ansatz dann vielleicht auch wegfällt, dass er halt nur sich das Projekt anguckt, dann seine Expertise natürlich walten lässt und auch, glaube ich, auch Mehrwert bringt, aber wie gesagt, auch den Lerneffekt ist ja wahrscheinlich dann auch nicht wegzudenken, wenn man sich damit beschäftigt.
Ja, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, viele Hände, schnelles Ende. Ich glaube, wenn man sich in großer Runde zusammensetzt, stimmt, ist in Personenstunden schon gerechnet, das nicht vielleicht nicht billiger, aber andererseits hat halt jede Person, die an dem Projekt arbeitet, Möglichkeiten, fachlich oder technisch neue Sicherheitslücken einzubauen. Also ich rede jetzt nicht von einem absichtlichen Fall, sondern einfach, indem man Fehler macht. Und das ist schon gut, dass Leute anfangen, sich aktiv Gedanken darüber zu machen und so ein, wo sich dann alle mal zusammensetzen. Das hilft schon dabei, auch einfach sich gedanklich darauf einzustimmen.
Okay, dann fällt mir natürlich noch ein, jetzt wo du sagtest, es ist wichtig, dass sich mit sich viele beschäftigen, fallen mir natürlich auch die verschiedenen Aspekte von so einem Softwareprojekt ein, nämlich auch das DevOps-Thema, also die ganze, nicht nur die Infrastruktur an sich, also nicht nur die Software an sich, sondern die Infrastruktur in der Cloud, falls notwendig, oder auf den Servern, beziehungsweise auch, wie kriegen wir beziehungsweise auch das Deployment. Wie ist es denn da? Gibt es da auch, nutzt man da jetzt auch Threat Modeling oder?
Ja, ich denke schon. Also für mich ist das Threat Modeling sollte eigentlich alles umfassen, was das System hat. Jetzt ist es oft so, dass man vertragliche Situationen hat, wo vielleicht mal eine Firma hier sich um den Bereich kümmert, eine andere sich um den anderen. Aber wenn man das so kompartmentalisiert, dann fehlt irgendwo ein übergreifender Schirm. Also meiner Meinung nach brauchst du es von der Fachlichkeit hin. Also Product Owner sollten auf jeden Fall beim Threat Modeling mit dabei sein, weil die können ganz einfache fachliche Sicherheitslücken bauen. Da bist du technisch wasserdicht, aber wenn ich Überweisung machen, so mache, dass ich nur den Empfänger eingeben muss und den Absender und ich mich nicht authentisieren muss und ich das unbedingt so haben will, dann ist das halt nicht sicher. Also dann kann ich halt fremder Leute Geld überweisen. Und genauso bis runter zum DevOps, wenn dann jeder auf die Infrastruktur draufkommt, habe ich auch ein Problem. Müssen eigentlich irgendwie alle eingebunden sein.
Okay. Gut, das ist natürlich, ja natürlich, das ist auch der technische Gedanke. Du hast natürlich auch Fachlichkeit vorhin schon mal angesprochen. Man muss natürlich auch gucken, dass Bedrohung natürlich auch durch menschliches Versagen kommen kann. Mhm. Also wo spielt der Mensch mit eine Rolle in Interaktion mit dem System?
Genau, also sowohl was Angriffe angeht, also das kennt man ja so ganz klassisch, auf den bösen Link geklickt, als auch, was ich interessant fand, also es geht schon schwerpunktmäßig um Angriffe von quasi bösartigen Akteuren, aber was Threat Model Manifesto auch mitdenkt, ist einfach so ein bisschen auch Fehleranfälligkeit von einem System. Also wie könnte jetzt ein User durch einfach nicht bösartiges, aber fahrlässiges Verhalten halt ganz viel kaputt machen, wie sichert man das System dagegen ab? Das ist ein bisschen eine andere Fragestellung, aber ganz viel ist natürlich auch, also gerade die Maßnahmen, die man dagegen ergreift, sind da ganz ähnlich gelagert.
Ja, also gerade so bei der Verfügbarkeitssache, dann geht das auch manchmal in den Bereich so von Desastern und so, die passieren können. Das Rechenzentrum brennt ab und irgendwie habe ich jetzt eine Disaster-Recovery-Strategie, die damit umgehen kann oder so. Weil Verfügbarkeit für mich auch sicherheitstechnisch sehr wichtig sein kann. Mhm, da gibt es dann manchmal so Überlappungen, wo das dann auch nicht 100% klar ist, wo das reinfällt. Mhm,
genau, nicht genau klar, wo das reinfällt, ist, glaube ich, eh so ein großes Ding bei Threat Modeling oder bei so, genau, bei so Bedrohungsanalysen, weil man irgendwann durch die Grenze ziehen will. Man muss jetzt nicht den Asteroideneinschlag mit berücksichtigen. Aber wenn man die zu eng zieht, die Grenze, hat natürlich das Problem, dass das dann irgendwo rausfällt. Ja, genau. Also da können wir vielleicht später nochmal dazu kommen, wo der Scope, also das große Schlagwort Scope, wie man da gut umgeht beim Threat Modeling mit.
Eine Sache, die jetzt gerade angesprochen wurde, die ich ganz interessant fand, wir haben schon drüber geredet, halt die Bedrohungen zu analysieren, halt zu finden, was, wie, wer kann was in unserer Software machen. Aber gehört zum Threat Modeling nicht auch dazu, zu sagen, was können wir dagegen machen zu den Bedrohungen? Also es ist auch Teil davon, oder?
Genau, das kann man halt entweder machen, indem man diese Schwachstellen einfach komplett abschafft. Ja, also das ist durchaus machbar. Häufig läuft es aber dann auch das hinaus, was wir halt Mitigation nennen. Also sie so weit einzuengen und so schwer ausnutzbar zu machen und selbst wenn sie ausgenutzt werden, damit dann so wenig Schaden anrichten zu können, dass man mit dem Risiko leben kann. Also ein klassisches Beispiel wäre, okay, wir können nicht 1000%ig ausschließen, dass irgendein Mitarbeiter bestochen wird, um irgendwelche, um unsere Datenbank zu löschen oder sowas als Sabotage. Aber was wir machen können, sind Backups. So, und wenn diese Backups dann nicht überschreibbar sind, wenn die sicher gelagert sind, wenn die oft genug gemacht werden, dann kann man so ein Risiko quasi hinnehmen. Ja, die, also Risiken, die man nicht 100%ig ausschließen kann.
Ich glaube, Risiken ist auch ein gutes Stichwort. Man findet ja beim Threat Modeling nicht ein, ich bin von CVE Nummer 2026-7861 betroffen und jetzt behebe ich das, sondern das ist ja eher, naja, hier könnte man vielleicht grob mit so einem Mechanismus an folgende Sachen rankommen oder was machen. Und das Risiko gibt es jetzt, das überlegt man, was kann man machen, um die Wahrscheinlichkeit des Risikos zu minimieren. Also ganz klassisches Risikomanagement, was auch jeder Projektmanager kennt letztlich. Mhm. Und manchmal gibt es ja auch so Sachen, dass das Risiko technisch gesehen vielleicht hoch ist, aber fachlich gesehen total gering ist. Also vielleicht kommen wir da später nochmal zu, aber dieses, wer hat denn eigentlich ein Interesse, mir diesen Schaden zuzufügen oder für sich selbst dort Profit rauszuholen, die ist manchmal auch ganz interessant. Da hast du zwar was, wo technisch irgendwie viel entstehen könnte, aber es interessiert niemanden.
Mhm. Na, du hattest den PO erwähnt und du hattest den Kunden und den Entwicklerteam. Wer, das waren jetzt sehr viele Leute, wer muss oder wer sollte denn am Ende in dem Raum sitzen, um das Threat Modeling zu machen, und wie viel Zeit sollte man einplanen oder wie viel Zeit könnte man einplanen und wie viel sollte man einplanen für ein gutes Threat Modeling?
Ja, genau. Also das lässt sich natürlich so allgemein nicht beantworten. Das ist je nach Kontext ganz unterschiedlich. Ich kann aber sagen, wie wir es machen. Also in den Projekten, wo wir das bisher angewendet haben, wo wir als Team die Software so, also die Software selbst oder unsere Kontrolle haben, dann aber quasi vom Kunden noch irgendwie ein DevOps-Team gibt und außerdem noch den Product Owner und so weiter. Wir haben die Bedrohungsmodelle erstellt mit dem Entwicklerteam, mit dem ganzen Scrum-Team. Das waren so je nach Projekt 3 bis 6 Leute, und dazu waren dann 1-2 Leute von den Product Ownern dabei und noch jemand vom DevOps-Team, oder es war auch zum Beispiel mal jemand dabei, der sich für die Sicherheit verantwortlich fühlt im Kundenunternehmen, und das kam auch schon mal vor, dass dann Leute dabei waren von dem Drittsystem oder so, was wichtig war für unsere Anwendung, dass man da Fragen stellen konnte, dass man da so ein bisschen ja, genau, auch vielleicht die Zuständigkeiten noch klären kann, während man dieses Bedrohungsmodell erstellt. Genau, aber das kann natürlich ganz anders aussehen, wenn man zum Beispiel jetzt mit Hardware arbeitet, wenn man jetzt ein sehr komplexes Geflecht von Anwendungen hat und so weiter. Aber produktiv ist es, glaube ich, eher so in der Größenordnung 5 bis 10 Leute. Und zeitlich, da kann man, das hängt auch ganz vom Konzept ab. Wir haben uns dafür eher so, ich sag mal, einen halben bis einen Tag genommen. Das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen das Minimum. Aber es kann, glaube ich, durchaus vielversprechend sein, sich auch mehr Zeit zu nehmen.
Ja, meine Erfahrung ist schon, dass man relativ schnell Mehrwert generieren kann. Umfassend zu sein, braucht man natürlich schon auch Zeit. Also, und ich glaube, wenn man einmal anfängt, kann man es richtig machen. Mir fällt noch ein, dass es so ein paar Schlüsselrollen gibt, die auf jeden Fall dabei sein sollten. Also ich finde, Product Owner ist wichtig. Architekt ist wichtig, falls man sowas wie so eine Rolle wie so ein Security Hero hat oder so, der oder die sollte dann auch auf jeden Fall dabei sein. Im Idealfall aber schon das ganze Entwicklungsteam. Wobei das halt dehnbar ist, wenn man halt eine Struktur hat, wo dann da plötzlich 40 Leute im Raum sitzen, das funktioniert dann auch nicht mehr.